Jetzt ist wieder eine Anzeige da. Ist die Batterie wieder voll? Schön, ich wollte gerade sagen, genau, bei dem ersten Lied habe ich gemerkt, boah, mein Herz ist so voll, ich habe volle Lotte mitgesungen und habe dann einen Rüffel von meiner Frau von links bekommen. Es war gut so, es war wirklich sehr gut so, genau. Aber es ist manchmal so, wenn unser Herz so voll ist, dann, ja, vergisst man das und das ist doch eigentlich auch schön. So, also, wir feiern Ostern, voll genial. Ich hoffe, ihr freut euch über Ostern und an Ostern. Und ich habe heute Morgen so gedacht, wow, das, was Ostern einfach ist und was Gott uns damit schenkt, das unterstreicht er heute dermaßen so durch das Wetter, durch die Sonne und die Natur, das ist einfach genial. Alles ist so in so einem neuen Aufbruch. Und genau das ist ja auch das, was Ostern war vor 2000 Jahren, ein ganz neuer Aufbruch, wo Menschen, denen es dreckig ging, die traurig waren, die total frustriert waren, plötzlich eine absolute Wende erlebt haben, einen ganz neuen Aufbruch. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Ja, überlegt nochmal an Karfreitag, es liegt erst 2 Tage zurück, wie es den Jüngern da ging. Da war alle Hoffnung einfach hinweg. Ich weiß nicht, ob du an dem Punkt mal warst, wo du gesagt hast, boah, ich habe echt null Hoffnung mehr. Mir geht's richtig schlecht. Und die Jünger hatten so sehr gehofft, dass ja, jetzt das große Ding passiert, dass Jesus nach Jerusalem geht und endlich die Römer irgendwie rausschmeißt und dann ihr Traum in Erfüllung geht, nämlich, ja, dass diese Besatzer endlich weg sind. Und dann kommt halt Karfreitag dieser Riesenschock, wo ihr Meister, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben, am Kreuz hängt und am Kreuz stirbt. Ich glaube, da können wir uns gar nicht reindenken, was das wirklich für die bedeutet hat. Ich kann mich nur so ein bisschen ja, in das Gefühl vielleicht reinversetzen, wirklich absolut auf dem Nullpunkt zu sein und zu sagen, wow, alle menschliche Hoffnung ist gestorben. Absoluter Nullpunkt. Und dann kommt die Auferstehung. Und ich möchte uns ein paar Verse lesen aus Matthäus 28. Lasst sie einfach auf euch wirken. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt. Hallo, Servus, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden auch sie mich sehen. Ihr Lieben, ich mag diese Kombination in diesem Text. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Weil ich glaube, ich würde mich auch tierisch erschrecken, wenn ein Toter plötzlich vor mir steht. Aber gleichzeitig haben sie geahnt und tief im Herzen gespürt. Jetzt beginnt wirklich etwas völlig Neues, was es vorher noch nie gegeben hat. Jetzt kommt diese Gretchenfrage. Hat die Auferstehung wirklich so stattgefunden? oder ist das ein nettes Geschichtchen, was die Jünger sich irgendwie ausgedacht haben, weil sie so frustriert waren, dass sie gesagt haben, hey, die Geschichte darf hier nicht aufhören. Wir müssen uns irgendwas ausdenken, damit es weitergeht. Wir müssen unseren Meister posthum irgendwie zum Helden erklären. Diese Theorien gibt's. Und ich möchte mit euch einfach mal drei Argumente angucken, die ich sehr spannend finde in Bezug auf die Auferstehung. Könnt ihr mir helfen? Da, genau. Drei kurze Argumente. Wenn wir uns die Auferstehungsberichte angucken, das ganz Spannende ist, die ersten Zeugen, die von der Auferstehung berichten, sind Frauen. Ja, was ist das Problem? Das Problem ist, dass in damaliger Zeit Frauen überhaupt nichts galten. Sie hatten keinen gesellschaftlichen Stand. Und schon gar nicht als Zeugen. Sie durften zum Beispiel nicht vor Gericht aussagen, weil ihr Wort einfach nichts galt. Und ich finde das ein ganz feines Detail, ganz klein, aber ganz fein an dieser Stelle, wo ich denke, hätten die Jünger sich diese Geschichte ausgedacht und hätten sie das unters Volk bringen wollen, dann hätten sie Männer als erste Zeugen genannt. Definitiv. Und keine Frauen. Warum sind hier Frauen genannt? Weil es einfach so war. Und weil Gott gesagt hat, selbst bei der Auferstehung lasse ich meinen Humor noch ein bisschen spielen und zeig der Gesellschaft mal, was mir wirklich wichtig ist. Und keiner konnte was da entgegensetzen, weil es einfach so war. Das zweite Argument und für mich ein ganz, ganz starkes Argument. Es gibt immer wieder so die Frage, hey, die Ältesten des Volkes, die waren so darauf erpicht zu sagen, Jesus ist nicht auferstanden, das Ganze ist eine Lüge. Und überlegt mal, was wäre der beste Beweis gewesen, das alles zu enttarnen, wenn es wirklich eine Geschichte gewesen wäre? Den Leichnam zu zeigen. Genau. Das Dumme ist, der Leichnam war weg. Es gab ihn nicht. Dann gibt es die Theorie, okay, die Jünger haben den Leichnam geklaut, um eben ihre Geschichte zu untermauern. Die haben ihn irgendwo verschlossen im Keller. So, und jetzt kommt aber ein Argument. Wenn das wirklich so war, wenn sie wirklich den Leichnam geklaut haben, irgendwo hinter verschlossenen Türen und sich eine Geschichte ausgedacht haben, fast alle Jünger sind für den Glauben an die Auferstehung in den Tod gegangen. Das wissen wir gar nicht oder ist uns oft nicht so bewusst. Aber sie haben diese Botschaft verkündet und sie sind nach und nach der Reihe nach gefangen genommen worden, teilweise brutal gefoltert und hingerichtet worden. Fast alle Jünger, das weiß man. Für eine Lüge? Keiner ausgeschert. Wow, das wäre eine Leistung. Das ist fast größer als die Auferstehung. Die Jünger waren so verändert. Die saßen in Jerusalem, hatten so Angst, haben sich irgendwie verstreut. Ihr Traum ist geplatzt. Und sie haben sich noch nicht mal aus dem Haus getraut, weil sie dachten, wenn die unseren Meister schon haben, dann sind wir vielleicht die Nächsten. Also überlegen wir uns, wie wir heimlich irgendwie bei Nacht und Nebel hier rauskommen und uns irgendwo über die Lande verstreuen, damit man uns nicht mehr findet. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, eine Nacht verändert, alle 11, die es waren, der 12. war da nicht mehr da im Moment, gehen raus auf die Straße, erzählen den Menschen von einer Auferstehung. Und sind bereit, den Tod auf sich zu nehmen. Leute, da muss irgendwas passiert sein, oder? Also für mich ist ganz klar, da hat sie etwas verändert. Was kann das gewesen sein? Eine Massenhypnose? Ich glaube, die Veränderung ist ganz einfach die, sie sind dem Auferstandenen begegnet. Und das hat so eine Freude und so eine Hoffnung, Zuversicht, Festigkeit in ihnen freigesetzt, dass sie innerlich gespürt haben, nichts geht darüber hinaus. Und deswegen waren sie bereit, sogar mit dieser Botschaft bis in den Tod zu gehen, weil es einfach wahr war, weil sie es erlebt haben. Und das dritte Argument ist, Jesus verändert, so wie die Jünger damals, Menschen seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren begegnen Menschen immer wieder dem Auferstandenen. Nicht, indem wir ihn sehen mit den Augen, aber indem wir ihm geistlich begegnen. Und merken, wir dürfen wirklich in Kontakt mit ihm kommen, weil er sagt, wer sich mir naht, dem nahe ich mich. Angefangen bei Paulus, älteres Beispiel, der die Christen auch verfolgt hat, weil er gesagt hat, ihr spinnt. Und genau so ein Typ, der plötzlich eine Begegnung mit Jesus hat, mit dem Auferstandenen und sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Seinen ganzen Reichtum weggibt, sein Ansehen, das er im Volk hatte, er war ein sehr angesehener Jude, weggibt und sagt, hey, diesem Jesus folge ich, der ist wirklich auferstanden. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn erlebt. Weiter durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, wo Menschen dem auferstandenen Jesus begegnet sind und neue Hoffnung bekommen haben, neue Kraft bekommen haben, Dinge in diese Welt gebracht haben, um diese Welt zu verändern und diese Kraft und Hoffnung und Liebe Gottes in diese Welt hineinzubringen. Dann gibt es immer wieder Menschen, die sagen, naja, aber stopp mal, im Namen der Kirche ist auch viel, viel Unfug passiert. Absolut, absolut. Und deswegen, wer aufgepasst hat, ich rede nicht von Kirche. Ich rede von Jesus. Und nicht jeder, der im Namen des Glaubens etwas macht, ist im Herzen bekehrt. Aber da, wo Jesus einzieht, wirklich Jesus einzieht, da verändert es unser Herz. Und da sind Menschen aufgestanden und haben diese Welt verändert. Selbstlos. Weil sie wussten, dass Jesus auferstanden ist und dass das Beste wirklich noch kommt. Ostern ist ein riesiger Triumphzug. Und ich habe eine andere Stelle entdeckt, ja, die mir gerade sehr, sehr lieb geworden ist. Und auf die möchte ich auch noch mal eingehen, was Ostern in der Tiefe jetzt für uns bedeutet. Ostern hat Jesus für uns einen riesigen Triumph, einen Sieg eingefahren. Und in 2. Korinther 2, Vers 14 lesen wir, wie er uns Christen in seinem Triumphzug umherführt. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Lasst uns kurz gucken, was es mit diesem Triumphzug auf sich hat. Ist ein Bild aus der römischen Gesellschaft, ist uns nicht mehr bekannt und auch fremd. Ich weiß, dass das auch jetzt so sein wird an der einen oder anderen Stelle, wird das unwohle Gefühle vielleicht für uns oder bei uns hervorrufen. Triumphzug, das hat was mit Gewalt und so weiter zu tun. Ich möchte trotzdem versuchen, in den Kern ein bisschen reinzugehen, was das für uns heute bedeutet und das zu übertragen. Das Erste, was für einen Triumphzug wichtig ist, habe ich mich nochmal angelesen, ist, dass ein Triumphzug gerecht war. Wenn nachgewiesen wurde, dass ein römischer Herrscher den Krieg besonders brutal irgendwie vorher durchgeführt hat oder sowas, durfte er keinen Triumphzug machen, sondern nur, wenn die Schlacht vorher einigermaßen gerecht war. So, und jetzt ist der erste Haken. Jetzt können wir anfangen zu diskutieren, welche Schlacht ist schon gerecht. Ja? Ich will das mal weglassen, weil die Schlacht, die Jesus geführt hat, war definitiv gerecht. Da ist überhaupt kein Makel dran. Weil er gerecht war und weil das, was er getan hat, da hat er niemandem geschadet. Er hat nur jedem genutzt. Und deswegen ist das ein Triumphzug, der das absolut verdient, ein Triumphzug zu sein, weil er absolut gerecht war, dass er am Kreuz für uns, für unsere Schuld gestorben ist, für jeden Menschen das anbietet. Das ist der Sieg und das ist absolut gerecht. Das zweite Merkmal ist, es gibt natürlich einen Triumphator, der vorne am Triumphzug zieht und diesen ganzen Triumphzug ja mit sich führt. Und das ist natürlich Jesus. Und er stand dafür, dieser Triumphator, hey, hier ist wirklich ein Sieg errungen. Ich habe einen Sieg mit meinen Leuten errungen. Hier ist etwas real besiegt und Jesus hat den Tod real besiegt. Das ist keine Idee. Das ist keine nette Idee, die er da voranträgt, sondern er ist wirklich ein Triumphator, weil er gestorben ist, tot war, mausetot, Herz hat aufgehört zu schlagen. Und so wie Volkmar vorhin gesagt hat, das ist anders als bei Lazarus. Lazarus ist erweckt worden, er ist wieder gestorben. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist und nicht wieder gestorben ist. Und er hat wirklich eine Schallmauer, die unser Leben umgibt, als Erstes komplett durchbrochen. Darin liegt sein realer Sieg. Und das dritte Merkmal. In einem Triumphzug wurden immer Gefangene mitgeführt von dem besiegten gegnerischen Volk, um dem eigenen Volk zu zeigen, hey, guckt mal, wir haben wirklich Gefangene mit uns geführt. Das Volk ist wirklich besiegt. In dem Land, wo wir herkommen, ist jetzt wirklich Frieden und wir haben ja die Oberhand. Klar, kann man auch alles wieder hinterfragen. Ich will es übertragen. Das Geistliche ist das Wichtige. Auch Jesus hat durch seinen Sieg wirklich real Gefangene mit sich geführt. Und das sind Tod, das sind Teufel, das sind Sünde, das sind die Dinge, die uns
klein halten, gefangen halten, binden wollen, Schmerzen, Leid, das hat er real besiegt und gefangen geführt. Jetzt war es so, in so einem Triumphzug, die Feinde, die wollten das natürlich nicht einfach so über sich ergehen lassen. Die haben noch gebrüllt und beschimpft und getreten und gespuckt. Da war ordentlich was los. Wisst ihr, und so ist es in unserem Leben auch. Volkmar hat das angedeutet. Auch wenn wir mit Jesus leben, auch wenn wir in diesem Triumphzug mit Jesus gehen, gibt es diese Feinde noch, die genauso noch brüllen und uns attackieren. Krankheit, Leid, Schmerz, all diese Dinge sind da. Aber wisst ihr, wie wir sie angucken? Das ist das Entscheidende. Wir wissen, dass sie besiegt sind, weil Jesus sie real besiegt hat. Und dass er sie heimführt ins Gefängnis, wo sie bleiben werden. Dass es eine Zeit geben wird, wo die uns nicht mehr attackieren werden, wo wir davon nicht mehr belastet sind. Das sind die Feinde, die er real in diesem Triumphzug mit sich führt. Und dann gibt es als letztes die Verbündeten des Triumphators, die mitgekämpft haben, die er jetzt auch mit in diesem Zug führt. Und die führt er nach Hause, um mit ihnen ein Fest zu feiern und ihnen an dem Lohn, den er kriegt, teilhaben zu lassen. Und das sagt Jesus, dass das jeder sein darf, der mit ihm lebt, der ihm sein Herz anvertraut und mit in diesem Triumphzug läuft. Da sagt Jesus, hey, das, was ich für dich erwirkt habe, durch meinen Tod, meine Auferstehung, da möchte ich dir Anteil nehmen, geben. Du hast ewiges Leben. Wenn du einmal stirbst, wirst du auch auferstehen. Dein Leben ist nicht hier zu Ende, es ist nicht begrenzt auf deine Jahre, die du hier hast, sondern es wird Auferstehung geben. Und du wirst teilhaben an dem ganzen Lohn, der mir gehört, an der ganzen Fülle Gottes, die mir gehört, werde ich dir Anteil geben. Unser Herr ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden und er sagt uns den Himmel zu. Aber, nein, nicht aber und, nicht aber, sondern und. Er sagt uns den Himmel zu und gleichzeitig ist Jesus auch jetzt schon hier für dich und er ist der auferstandene Herr und er verändert hier Leben. Und das ist mir heute auch so wichtig, dass wir nicht nur zum Himmel gucken, das ist wichtig und wunderschön, aber dass wir auch heute erwarten, er ist derselbe Herr, der Leben verändert und der Freiheit in unserem Leben bringt. Ich weiß nicht, ob ihr Lou Bega noch kennt. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit ihm gesehen. Das ist der Typ, der 1999 diesen Nummer 1 Song Mambo No. 5 gemacht hat. Kennen bestimmt die meisten von euch. Was ich überraschend fand, ich habe ein Interview gesehen, er ist in der Zwischenzeit Christ geworden. Wusste ich auch lange nicht. Und er hat in diesem Interview erzählt, wie er und seine Frau Genieva alles hatten. Alles. Von heute auf morgen in einer Nacht wirklich von der Armut, wo er herkommt, in den Himmel katapultiert, könnte man sagen. So viel Geld, dass man gar nicht mehr wusste, wohin damit. Autos, Urlaub, alles, Ansehen, alles hatte er. Und dann haben sie in dem Interview aber erzählt, dass sie innerlich leer waren. Irgendwas fehlte und sie haben gesucht in noch mehr Ansehen, in Frauen, Beziehungen, all das. Genieva ist in dem Bereich Mystik, Spiritualität, Drogen abgedriftet. Das waren Menschen, die total gesucht haben. Und die äußerlich, wo jeder dachte, wow, das sind Menschen in der Top-1-Liga und hinter der Maske, wo sie gesagt haben, ihre Ehe war Schrott. Alles war Schrott. Innerlich leer, da war überhaupt nichts mehr. Und dann ist Jesus ihnen parallel begegnet. Nicht zusammen, sondern jedem auf einen eigenen Weg sozusagen, aber relativ zeitlich parallel. Und sie haben sich beide zu Jesus bekehrt, haben ihn ins Herz gelassen und haben Veränderung erfahren. Jesus ist auferstanden und er lebt und er verändert heute Leben. Lasst uns mal 2 Minuten von diesem Interview angucken.
Ich war bereit, Gott kennenzulernen. Und ich wollte natürlich auch das Glück in meine Ehe und in mein Leben bringen. Ich war dann nachts der Einzige, der wach war, hatte die Bibel in der Hand und las und las und las. Und ich weiß nur noch eins, ich kniete mich nieder, ganz allein, sprach mit Gott, sagte, hey, ich möchte einiges aus meinem Leben dir übergeben und mich entschuldigen dafür. Und was dann passierte, war einfach unglaublich. Ich habe nicht damit gerechnet. Es fühlte sich ja an, als ob ein Vater dich umarmt. Ja, du bist ein Junge, der was ganz Schlimmes ausgefressen hat. Du denkst, dein Vater wird dich quasi erwürgen, aber das tut er nicht. Er umarmt dich. aller Liebe und Sanftheit, die es nur gibt. In dem Moment, ich weiß noch, meine ganze Last der letzten Jahre, wahrscheinlich vom ersten Tag an, ist in sich zusammengebrochen, ist aus mir gegangen. Ich habe nur noch seine Leichtigkeit gespürt und das hielt an. Ich weinte, ich lachte, ein Glow hat mich überzogen anscheinend, das sagte mir meine Frau. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Da kam Veränderung in mein Leben. Und von dem Tag an, die Ehe, Beruf, alles ging in eine bessere Richtung. Und ich war gefüllt. Wir haben uns gemeinsam hochgerafft und gemeinsam Großartiges erlebt. Gott hat uns beide auf individuelle Art und Weise geführt, aber simultan, sodass wir zum gleichen Moment bereit waren, ihm wirklich zu folgen. Und das ist seine Handschrift gewesen.
David und Geneva machen heute gemeinsame Musikprojekte. Im Lied Walk to the River wird die Taufe thematisiert. 2017 erleben sie ihre Taufe als prägendes Ereignis.
Lohnt sich, das ganze Interview mal anzugucken. Findet ihr bei ERF Medien, glaube ich, ist das... Oh, sonst fragt mich, ich gucke nochmal nach. Ist Jesus auferstanden? Er ist auferstanden. Und das ist nicht nur etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist oder was in der Zukunft mal mit uns passieren wird, sondern es ist auch etwas, was heute real ist. Mir geht es manchmal irgendwie so, dass ich echt am Boden bin, dass ich müde bin, dass ich frustriert bin und ich merke, ich habe meine Kraft nicht aus mir. Aber da, wo ich mich immer wieder festmachen kann, ist dieser Jesus, der auferstanden ist. Und der in mein Leben kommt, der mir immer wieder die Kraft gibt, der mir immer wieder hilft, aufzustehen und Dinge wieder neu anzupacken. Er ist real. Und ich möchte dich heute einfach einladen, diesen Jesus vielleicht das erste Mal kennenzulernen und zu sagen, hey, mit diesem Jesus, ich will auch mit ihm leben. Ich will ihn einfach kennenlernen. Und du darfst dein Herz öffnen und sagen, Jesus, komm. Zeig dich mir. Ich möchte dich wirklich erkennen. Und er wird seine Wege finden, dir zu begegnen. Ganz persönlich, weil er jeden ganz persönlich liebt. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du mit Jesus lebst und frustriert bist, so wie die Jünger, gib die Hoffnung nicht auf. Jesus ist auferstanden. Und er hat echt Kraft für dich. Er hat Frieden für dich, er hat Liebe für dich. Auferstehung beginnt, ist meine Erfahrung, in allererster Linie erstmal in unserem Herzen. Manchmal verändert Jesus die Umstände um uns herum. Und das ist Auferstehung par excellence, das ist das Sahnehäubchen. Aber ganz oft fängt er in uns an, dass er uns erstmal innerlich die Kraft, die Stärke, die Hoffnung wiedergibt, in unseren Umständen aufzustehen und mit seiner Kraft ja, neue Perspektiven zu entdecken. Mit ihm aufzubrechen. Und halt ihm dein Herz immer wieder hin, wo du frustriert bist oder müde. Mir ist dieses Jahr witzigerweise einfach nochmal aufgefallen und bewusst geworden, Karfreitag, Karsamstag, Ostern, da liegt ein Tag dazwischen, wo nichts passiert ist. Und ich habe mich wirklich so gefragt, ich habe es auch geschrieben ins Aktuell, wer es schon gelesen hat, was soll dieser Tag? Und mir fällt keine andere Lösung ein. Ja, man kann es theologisch herleiten und so weiter. Aber warum? Warum ist er notwendig? Ich glaube, weil Jesus uns einfach etwas zeigen wollte und mit durchleiden und erleben wollte. Es gibt in unserem Leben Tage, die fangen an und enden genauso und es ist nichts passiert. Kein Durchbruch, kein Licht, keine Hoffnung. Ostern kommt am dritten Tag. Und ich glaube, dass er uns und dir vielleicht persönlich sagen möchte, hold on, halte an der Hoffnung fest. Mein Ostern kommt noch. Ich bin der Auferstandene und bleibe es. Amen.